Guten Morgen wünsche ich allen. Vielen Dank. Ich habe diese Woche, beziehungsweise letzten zwei Wochen, war ich schwer krank, ja, Männergrippe. Und habe in der ersten Woche zu Lena gesagt: Lena, ich sage, sammle deine Geschwister, das Geld Abschied zu nehmen. Und dann, soweit war es schon, ja. Furchtbar. Jetzt bin ich wieder hier, ich freue mich. Und habe in der Zeit einige Predigten gehört und ganz besonders ist mir eine Predigt von Hans-Peter Reuer hängen geblieben, beziehungsweise ein Satz, den er in der Predigt genannt hat, und den Gedanken habe ich aufgegriffen, habe gedacht, oh, kann man noch ein bisschen tiefer forschen, da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen mehr rauskitzeln, weil das war nicht das Hauptthema, aber er sagte, kannst du in der Schöpfung Gott erkennen? Wenn ja, ist es möglich, sagt der Römerbrief, lesen wir gleich einen Text, kannst du aber in der Schöpfung Gottes Wesenszüge erkennen. Das war so der Punkt, den er mal kurz einfach reingeworfen hat. Kannst du in der Schöpfung erkennen, dass Gott Liebe ist zum Beispiel? Ist das möglich? Ein Beispiel, wer kennt Alexander den Großen? Persönlich nicht, aus der Geschichte, es ist uns einiges erhalten geblieben. Was sagt uns das aus, Alexander der Große? War das ein Zwerg oder... Sagt uns das was über seine tatsächliche biologische Größe aus? Oder was sagt uns das aus?
Derjenige, der am schnellsten, also der am jüngsten war von den großen Herrschern und der am schnellsten die meisten Götter
einkam. Genau, er hat ein Weltreich ins Leben gerufen, hat sehr viel Macht gehabt und das einfach, was er gemacht hat, das war einfach großartig, es war Alexander der Große. Sagt uns das was aus über sein... Spendenbereitschaft? Sagt uns das was aus, wie er seine Geschwister behandelt hat? Schwer. Also man kann das mit Sicherheit irgendwie verfolgen. Man kann sich da reinsteigern und nachforschen. Wir wissen, dass er seinen Vater umgebracht hat. Lena, ist das richtig? Hat er seinen Vater umgebracht? Hat er jemanden umgebracht? Ja, aber ich glaube, in der Familie gab es auch ein bisschen Streit. Also, ich glaube, es gab da ein bisschen Zoff. Das wissen wir nicht, wenn wir nur Alexander den Großen hören, dann wissen wir, er hat was erobert, etwas erreicht, aber wir kennen nicht, wie hat er sich verhalten zu seinem, unbedingt zu seinem Nächsten, zu seinem eigenen Leib, Diener, wie auch immer. Das bleibt uns verborgen. Und ich möchte gerne mit einem Text starten aus Römer und darauf aufbauen. Römer 1. Römer 1, 18 bis 20. Ist eigentlich ein bekannter Text, aber wir bleiben erstmal darauf stehen. Und Römer 1, 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat das ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also Gott spricht davon, dass man ihn erkennen kann, obwohl er unsichtbar ist, sagt der Vers, aber wir erkennen seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, weil Gott sie uns offenbart hat. Jetzt ist die Frage, wie können wir das erkennen, wenn ich mir so einen Kaktus anschaue? Mit ganz vielen Dornen denke ich, boah, es ist kein pfiffiger Gott. Also so viel Stachel und dann Rose. Wer mag Rosen? Die Damen, das Ding hat Stacheln. Was wollt ihr mit Rosen? Interessant, oder? Also wir haben die Möglichkeit, das Gute zu sehen, aber auch das vielleicht das Schlechte auf den ersten Blick. Aber Gott sagt, es ist möglich, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit zu erkennen. Wie funktioniert das? Und ich möchte einfach mit einer Folie starten. Dein Gottesbild bestimmt dein Leben. So wie du von Gott denkst, so wie du dein Gottesbild im Kopf hast, oder vielleicht auch gar kein Gottesbild, vielleicht bist du hier und denkst, es gibt keinen Gott, ist erstmal kein Problem. Du lebst immer noch weiter. Irgendwo kommt das ja her. Ist erstmal nicht schlimm. Wir werden darüber nachdenken. Dein Gottesbild bestimmt aber dein Leben. Glaubst du an keinen Gott, bestimmt das auch dein Leben. Du bist niemandem recht schuldig oder Rechenschaft schuldig. Du kannst deine eigene Zeit bestimmen, ist absolut möglich. Aber bestimmt dein Gottesbild oder bestimmt Gott dein Leben, hat das auch eine Konsequenz. Na, ein weiter. Machen wir die mal an. So, wir wissen, dass Gott sich in der Bibel offenbart. Erstmal, wir gehen davon aus, dass das Wort von Gott stammt. Das nehmen wir erstmal als Grundlage, weil wir hier von Gott hören möchten. Und er hat uns offenbart. Er hat uns verschiedene Namen in der Bibel beschrieben oder seine Wesenszug, seine Eigenart, seine Eigenschaften beschrieben. Und das geht los mit den Namen Gottes. Und Elohim ist ein Name, den finden wir gleich am Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, steht für Stärke und Macht. Es ist eine Möglichkeit, Gott zu erkennen, indem man einfach Dinge liest, so wie wir von Alexander dem Großen lesen, können wir uns hineinversetzen und gucken, Mensch, das kommt noch dazu und das kommt noch dazu. Und dieser Name wird beschrieben, um noch Wesenszüge von Gott mit zu beschreiben. Und da lesen wir zum Beispiel, er ist Gott des Anfangs, ein Gott des Rechts, ein Gott der Vergebung, Gott der Höhe und so weiter und so fort. Vorletzter Punkt, als ein lebendiger Gott, das ist ganz wichtig. Und er ist Gott der Götter. Das heißt, es gibt niemanden, der ihm gleich ist, niemanden, der ihm gegenübersteht, ebenbürtig. Es gibt nur einen Gott, es ist der Gott der Götter. Das sagt uns die Bibel. Jahwe, den Begriff kennen wir aus 1. Mose, wo Mose sich wundert, warum der Dornbusch brennt und er kommt näher. Und dann beschreibt Gott sich, wer er ist und sagt, ich bin, der ich bin. Also der ewig Seiende, also er ist einfach da, hat keinen Anfang, hat kein Ende, er ist einfach existent aus sich heraus. Die Bezeichnung für Gottes absolute Existenz, für die Quelle der Dinge, der Anfang und ohne Ende. Es ist ein unsichtbares Wesen, der Gott, aber er lässt sich erkennen. Und in so einem einfachen Dornbusch, eigentlich ein Gestrüpp, und der ist Gott sich nicht zu schade, sich Mose zu zeigen. Das sind jetzt die Dinge, die wir aus der Bibel lernen. Ein Punkt vielleicht noch, wo Jahwe sich beschreibt, mit einem Merkmal, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr, der uns gemacht hat, der Herr des Friedens. Der Herr sieht, der Herr heiligt. Alles Dinge, die eigentlich positiv sind. Was heißt eigentlich? Durchweg positive. Also wir lesen nicht, dass Gott willkürlich ist oder listig, hinterhältig, dass Gott ja, so einen Plan B hat, ja, so ein paar Tricks sich vielleicht in den Ärmel hält. Nein, ist ganz konsequent beschrieben und das kannst du in der Bibel nachlesen. Du kannst die Glaubenshelden, so wie Willi schon sagte, in Hebräer durchlesen und jeder hat was erfahren, und die Eigenschaften haben sich einfach bewährt in deren Leben. Also sie konnten sich darauf verlassen. Wenn Gott gerecht ist, dann kannst du dich darauf verlassen. Wenn dir Ungerechtigkeit zustößt, wird es jemand geben, der das wieder gerade biegt. Und irgendwann, wir werden mit dem Vers heute abschließen, wird es für alles eine Gerechtigkeit geben oder eine Konsequenz. Und wenn du das weißt, dann ist es doch genial, dass wir uns darauf verlassen können, egal wie viel Unrecht mir, wie viel Unrecht dir passiert im Leben, wenn das unser Gottesbild ist, dann bestimmt das unser Leben. Dann kannst du dich darauf verlassen. Ich kann es vielleicht nicht gerade biegen. Es gibt vielleicht eine Versicherung für Schadensfälle. Ja, schön und gut, aber wir werden oft übers Ohr gehauen. Man versucht sich zu wehren, sofort dagegen. Aber wir können sicher sein, wenn dein Gottesbild korrekt ist, dass Gott Gerechtigkeit ist, dann wirst du zu deinem Recht kommen, ob früh oder spät. Wir lesen in der Bibel von Eigenschaften Gottes. Und ich sagte schon, Gott hat keine negativen Eigenschaften. Und das ist eigentlich eine geniale Sache. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott Liebe ist. Du kannst dich aber darauf verlassen, dass Gott ein Richter ist, dass Gott gerecht ist. Es zeigt auch irgendwo seine Liebe, wenn einer, der was Falsches macht, dafür bestraft wird. Denn der darunter Schaden erlitten hat, kommt zu seinem Recht. Das hat was Positives. Gott ist gütig, allgegenwärtig, Gott ist ewig, Gott ist weise, allmächtig. Es gibt auch Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht untreu sein. Das ist das Gottesbild, das die Bibel dir und mir vermittelt. Ob du es glaubst oder nicht, erstmal völlig dahingestellt. Denn wir wissen, dass die Welt ist heute voll von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die sich alles Mögliche irgendwo erklären. dass das von selber erschaffen ist, dass alles von selber gekommen ist. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, die ich erwähnen möchte, die dir ganz klar sagen, es ist nicht alles einfach selbstverständlich. Und der eine Punkt, den finden wir in Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Also das, was Gott gemacht hat, können wir gar nicht ergründen, sagt der Prediger, sagt Salomo. Aber er gibt uns eine Möglichkeit, sich immer auf die Suche zu machen, ob da was Wahres dran ist. Denn die Ewigkeit ist in dein und mein Herz gelegt. Wer glaubt das nicht? Wer hat sich noch nie Gedanken gemacht über ein Leben nach dem Tod? Interessant. Da hat Salomo recht, 100%. Die Ewigkeit ist in dein und mein Herz gelegt. Das heißt, jeder stellt sich irgendwann mal die Frage, was ist, wenn das, was wir auf Erde erleben, nicht alles ist? Ist erstmal ein guter Ansatz. Man stellt einfach irgendwas in Frage. Und wenn du denn nicht daran glaubst, dass es eine Ewigkeit gibt oder eine Konsequenz für dein jetziges Leben, eine Belohnung oder eine Strafe, wie auch immer, es ist dein Gottesbild, was du dir machst. Und dementsprechend lebst du auch. Glaubst du, dass es nachher eine Belohnung gibt für deine guten Taten? Lebst du danach? Glaubst du aber, dass es keine Konsequenz hast, dann wirst du dein Leben komplett auskosten, gehst über Leichen, siehst zu, dass es nur dir gut geht, denn du musst dann möglich dieses Leben, mehr hast du ja nicht, komplett von vorne bis hinten ja auskosten. Ist ja logisch. Das ist dein Gottesbild bestimmt, dein Leben. Aber der Mensch ist nicht für dieses Erdenleben geschaffen. Das merkt dein Inneres, das steckt in dir drinnen. Der Mensch möchte gesund sein, er möchte länger leben. Und investiert in Medizin, in Gesundheit, in was weiß ich für Pillen und Kapseln. Er möchte das Leben so lange wie möglich auskosten. Andererseits menschlich, vernünftig. Denn solange du lebst, kannst du ja was erreichen im Leben. Und wenn dein Gottesbild so aufgebaut ist, dass das, was du dir auf der Erde aufbaust, oder Bestand hat in der Ewigkeit, dann ist es sehr vernünftig, dass du deinen Körper schonst, dass du darüber nachdenkst, deinen Körper nicht zu zerstören, um dir Dinge für die Ewigkeit aufzubauen. Wir haben einen zweiten Punkt. Römer 2, von Vers 13 bis 16. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen Mitzeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Das schreibt Paulus. Und er sagt, es gibt Menschen, die haben vielleicht nie was von einem Gesetz gehört. Es gibt Bevölkerung oder es gibt Stämme, Ureinwohner, wie auch immer, die haben nicht mal eine Sprache oder ein Wortlaut, mit dem sie was beschreiben können, aber sie haben ein Gewissen, sie haben Gedanken, dass sie entschuldigt oder auch verklagt. Das heißt, es merken schon die kleinsten Kinder, wenn sie was aus einem Schrank genommen haben und der Vater kommt ins Zimmer oder die Mutter kommt ins Zimmer und die versuchen das zu verstecken. Es hat ihnen keiner gesagt, dass sie nicht an den Schrank beigehen sollen, aber die wissen insgeheim, die haben irgendwas in der Hand und versuchen das hinter dem Rücken zu verstecken, weil die vom Gefühl irgendwas merken. Die. Ein Bischof wurde versucht von einer Frau, und er hat gemerkt, die Frau eine böse Absicht, die will ihn verführen. Und hat natürlich gesagt, ja, komm mal mit. Dann sind die zusammen raus auf dem Marktplatz und sagte, ich weiß, was du vorhast, du kannst das hier auf dem Marktplatz mit mir machen. Hat die Frau gemerkt, die wurde erwischt und sagt, nein, das, was ich vorhabe, mach ich lieber im Verborgenen. Ja, der Mensch weiß sehr wohl, was man im Verborgenen lieber macht, was man heimlich macht. Warum macht man das denn heimlich? Das ist doch auf der Hand. Man will nicht erwischt werden. Und erwischen heißt ja, dass du irgendwas machst, was eigentlich nicht okay ist. ohne dass dir jemand sagt, das ist Sünde oder das ist was Gutes. Der Mensch hat etwas, was ihn verklagt. Der Mensch kennt Gewissensbisse. Das ist ein Punkt, den die Evolution dir gar nicht erklären kann. Denn wenn du von selber entstanden bist, dann würde niemals, der Gedanke würde dir gar nicht kommen, zu fragen, ist das richtig oder falsch. Denn wenn du einfach ein Zufallsprodukt bist, dann stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Du bist einfach da, atme, sei froh, leb einfach vor dich hin, du brauchst dir keine Gedanken machen. Wenn alles von alleine entstanden wäre, dann würde sich die Herausforderung gar nicht stellen. Zum Beispiel, ein Baby wächst im Bauch auf, hat eine Nabelschnur. Es wird geboren und auf einmal ist die Lunge da. Die muss selber atmen. Das Baby hat Hunger. Ach, schau mal, es gibt Brust, es gibt Muttermilch. Das passt alles zusammen. Wie kann das eine entstehen, obwohl die Notwendigkeit doch erstmal gar nicht da ist? Wie kann das sein, dass zum Beispiel, wisst ihr, wie ein Känguru geboren wird? Das ist voll interessant. Ich habe es erstmal einfach aus Spaß mal gegoogelt. Wer weiß, wie ein Känguru geboren wird? Sven. Richtig. Also das Viech wird geboren, das ist daumengroß. Und hangelt sich am Fell zu der Mutter. Das Einzige, was die Mutter macht, ist so, sich entspannt die Bauchfalte zu öffnen, dass das Viech reinkrabbeln kann. Mehr macht es nichts. Es berührt das Kind noch nicht mal. Es wartet einfach ab, bis das Däumling sich am Fell entlang hangelt durch die Bauchfalte der Mama und ist im Kängurusack oder im Kängurubeutel und wächst dann noch, ich weiß nicht wie viele Tage, aber eine richtig lange Zeit rum, wächst es heran und dann wird es erstmal weiter gebildet. Komisch, oder? Von alleine weiß das Viech, zum ersten Mal geboren, kann nichts gucken, nichts sehen, weiß aber, wo die Zitze der Mutter ist und krabbelt daran. Wer sagt dem kleinen Viech, wo es lang muss? Wenn es ein Bedürfnis gibt, beziehungsweise die Möglichkeit der Erfüllung, dann wird der Mechanismus ausgelöst. Das heißt, wenn es etwas gibt, das man erreichen kann, dann wird etwas ausgelöst, was mich in Bewegung setzt. Wenn ich weiß, es gibt irgendetwas und die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt, davon wart ihr eben 100% überzeugt, wir haben ein Gewissen, wenn es diese Dinge gibt, dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass diese Dinge in Betracht kommen. Denn wenn wir von selber entstanden wären, wenn wir einfach so von uns selber aus existieren müssten, dann würden sich diese Dinge gar nicht ergeben. Die bräuchten wir gar nicht. Es wäre hinfällig, sich damit zu befassen, was nach dem Tod kommt zum Beispiel. Aber Gottes ewige Kraft lässt sich erkennen. Wir lesen mal weiter aus Römer. Ab Vers 21 bis zu Ende. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen sei in Ewigkeit. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften, in ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander erbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütiger, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzig. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht alleine aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Also Gott lässt sich erkennen, aber die Menschen wollen an der Erkenntnis Gottes nicht festhalten, sondern suchen sich alternative Methoden und sagen, das kann nicht sein, nein, wir forschen und wir sind jetzt dran, wir haben jetzt den DNA-Einschlüssel. Früher oder später ist der Beweis wirklich erbracht, wo wir sagen können, das ist alles wirklich von selber entstanden. Es gilt nur zu gucken, wie es genau passiert ist, also das letzte Ding zu erforschen. Und sie berufen sich auf ihren Verstand. Und das ist auch so ein Punkt, wer von euch hat den eigenen Verstand schon mal gesehen? Wer hat seine Gedanken schon mal gesehen? Ja, wir versuchen uns, Gott vorzustellen, menschlich. Es ist eigentlich nicht möglich, denn Gott ist unsichtbar. Er hat eine ewige Gottheit. Für uns ist nicht erklärbar, wie kann etwas ohne Anfang und ohne Ende sein? Wie funktioniert das? Das wissen wir nicht, denn wir sind selber geschaffen. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, es funktioniert. Wer glaubt, dass Metall, in Form einer Büroklammer, wer glaubt, dass Metall schwimmen kann? Ganz grob, sagen wir mal 10 Stimmen von 100, 10% glauben, dass Metall schwimmen kann. Hat sogar in den Achs geschwommen. Nicht nur das, die ist erst untergegangen und dann auf einmal hat sie geschwommen durch ein Stück Holz. Erstmal hat er Holz reingeworfen. Hat jemand Holz dabei, dann können wir keinen Test machen. Wer glaubt, dass Metall schwimmen kann? Dann einmal nach vorne ruhig, Walter. Sehr gut. Du versuchst jetzt 90% der schlauen Menschen zu überzeugen, dass das Ding aus Metall, nimm dir einfach ein Gefäß und schmeiß es da rein. Genau. Ja, sein Verstand arbeitet, er macht das ganz krumm hier. Das gehört meiner Frau, das weißt du, ne? Willst du sagen, was du erlebt hast?
Hat leider nicht geklappt.
Wer glaubt, dass Metall schwimmen kann? 4%, 5%. Noch jemand? Danny? Das war Walters Klammer, das weißt du, ne?
Deswegen nehme ich die auch raus.
Okay. Ja, gut. Probier. Ich hab bei mehr Klammern. Naja, probier mal.
So an sich wird es jetzt nicht gehen.
Oh, weiß ich nicht. Probier. Du hast eben den Finger gehoben. Du musst doch wissen, wie das geht.
Ich weiß auch, wie das geht.
Probier. Leg mal rein.
Hast du mal probiert?
Probieren wir gleich. So, wir warten jetzt. Wenn sich die Watte vollgesogen hat, danke dir, Danny. Wenn die Watte sich vollgesogen hat, die wird versinken. Man kann auch nachhelfen, indem man versucht, das Papier so ein bisschen runterzudrücken, bis sich vollgesogen hat und völlig losgelöst von der Serviette schwimmt die Klammer. Wer glaubt, dass Büroklammern schwimmen können? Reicht das nicht? Wollt ihr herkommen?
Das ist schon kein Glauben, das ist Wissen.
Wissen, richtig, richtig. Das ist sehr gut, das ist Wissen. Wer hat vorher gewusst, dass das Ding schwimmen könnte? Ja, also wir haben das mit den Jungs gemacht und Esther hat den Versuch gemacht. Ich habe auch gesagt, das kann niemals funktionieren. Also ich bin nicht sehr der Hellste, was Mathe, Physik angeht, aber Büroklammern und das Ding schwimmt. Unglaublich, es schwimmt. Es gibt ein Gesetz, das sagt, dass diese Büroklammer schwimmen kann. Es ist ganz simpel. Also es ist eine Spannungskraft im Wasser und die wird, wenn man das gleichmäßig drauflegt, so wie wir diese Tiere kennen, die über Wasser laufen, die Spannung im Wasser ist so stark, dass es wenn kein spitzer Punkt eintaucht, dann wird das gleichmäßig auf dem Ding schwimmen. Das funktioniert. Das habe ich mir nie ausgedacht, das läuft. Dein Verstand sagt dir, das funktioniert nicht. Und wenn das dein Gottesbild ist, dass du Gott mit einem Verstand erkennen kannst, dann wirst du vielleicht Schwierigkeiten kriegen, denn du kannst nicht erklären, was ist vom Anfang, wie kommt das sein? Die Bibel spricht, natürlich setzt dein Herz ein, deine Seele und dein Verstand, aber als Einheit, als komplettes Paket, Und Gott lässt sich erkennen, er sagt ja nicht umsonst. Wenn du willst, lasse ich mich erkennen. Und das ist es möglich. Und das hat er gemacht. Wir feiern heute das Abendmahl. Und ein Vers, das ist nur eine Möglichkeit, wo Gott sich beschreibt und wo Jesus Christus sich beschreibt. Und zwar in Offenbarung. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war, der kommt, der Allmächtige, sagt Gott. Hebräer 13,8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Wir haben zwei Personen, es ist die Gottheit. Du kannst Gott erkennen, wir feiern heute das Abendmahl, ist ein Gedächtnismahl. Wenn man ein Gedächtnismahl feiert, ist doch logisch, es ist zu einem Gedächtnis. Also wir erinnern uns an irgendetwas, hat wie Leute genau beschrieben, wollen wir nicht alles wiederholen. Wir erinnern uns an Jesus Christus und können daran, allein schon an dem einen Vers, erkennen, dass er die gleichen Eigenschaften hat wie Gott. Hebräer 1, 1-4. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und er ist um viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Jesus Christus, die Ausstrahlung der Herrlichkeit, ein Abbild seines Vaters, Gott. Du kannst in Jesus Christus Gott erkennen. Und heute streiten wir uns nicht darüber, ob Jesus gelebt hat, sondern die Menschen streiten sich darüber, ob er wirklich Gottes Sohn war. Und wenn du ein Gottesbild hast von einem grausamen Vater, von einem grausamen Gott, dann haben wir ein Problem damit. Klar, weil der Verstand sagt, als etwas grausam ist, kann ich gut sein, kann ich Liebe sein. Wir verehren die Mayas, ihr kennt die Maya, eine Hochkultur. Sehr schlaue Menschen, haben viel geschafft, haben sich Altäre gebaut, eine Hochkultur, Sprache, wie auch immer. Aber sie opferten ihren eigenen Mitmenschen, opferten sie. Bei Maya stört uns das nicht, interessant. Egal wie grausam du dir ein Gottesbild aufbaust, aber er war sich nicht zu schade, seinen eigenen Sohn zu opfern. Er hat nicht dich geopfert, er hat nicht mich geopfert, sondern seinen eigenen Sohn. Das kannst du ihm vorwerfen. Ist das dein Gottesbild? Hebräer 12,2. Indem wir hinausschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er kannte aber auch die Freude, die auf ihn zukommt, und das hat sein Lebensbild bestimmt. Jesus hat sich freiwillig geopfert, obwohl er wusste, dass er eigentlich viel Freude haben könnte im Leben, wenn er einfach sagt, er geht vom Kreuz runter, er lebt weiter. Aber sein Gottesbild, er wusste, wozu ihn der Vater bestimmt hatte. Sein Gottesbild hat ihm sein Leben vorgegeben. Kolosser 2, 9-14. Denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also auch hier wird Gottes Kraft beschrieben, die Menschen lebendig machen kann. Und das hat Und genau an das erinnern wir uns heute, an Jesus Christus, der sein Lebensbild oder sein Gottesbild so gelebt hat, dass er es möglich gemacht hat, dass du und ich auch weiterleben können. Dass du und ich, unabhängig vom Verstand, von allem, was wir erforschen wollen, wo es wirklich auf Glauben ankommt. Und es gibt viele Dinge im Glaubensleben, die kannst du gar nicht einfach mathematisch klären. Zum Beispiel, Jesus Christus ist auf die Erde gekommen ohne leiblichen Vater. Es ist unmöglich. Es ist der Einzige bis jetzt, der so auf die Welt gekommen ist. Für Gott kein Problem. Jesus ging auf dem Wasser. Also, wenn ich fragen würde, wer kann euch auf dem Wasser gehen, würde keiner die Hand heben. Jesus hat das Ding hinbekommen. Er ist auf Wasser gegangen. Jesus ist auferstanden. Der Einzige, der auferstanden ist und nicht wieder gestorben ist. Jesus ist in den Himmel gefahren. Er hat die Schwerkraft besiegt. Ist nicht möglich. Das sind Dinge, die kannst du mit deinem Verstand nicht begreifen, aber dieses Gedächtnismal sagt dir aus, wenn es wirklich Jesus Christus gab, der für uns gestorben ist, der sein Gottesbild auf sein Leben übertragen hat. Und wenn da wirklich was dran ist, dann hast du ein Problem. Entweder stimmt das alles, was ich jetzt erzähle, was die Bibel mir gesagt hat, oder es stimmt nicht. Nun, dann musst du dein Gewissen ausklammern, dann klammerst du dein Ewigkeitsbewusstsein aus, dann klammerst du auch deinen Verstand aus. Denn der Verstand sagt dir, du musst essen, du musst überleben, du musst deine Kinder versorgen, du musst den Kindern was bieten, damit die auch überleben können. Das sind alles Dinge, die ohne Gott absolut keinen Wert hätten. Eigentlich brauchtest du gar nicht hier sein. Aber wenn es wahr ist, was die Bibel von Gott sagt, mit all seinen Eigenschaften, mit all seinen Bedingungen, mit all seinen Wesenszügen, Charakteren, dann hast du ein Problem, wenn du Gott verneinst, wenn du ein Gottesbild, beziehungsweise wenn du gar kein Gottesbild hast, dann hast du eigentlich ein Problem. Du wirst nicht sterben, wenn du nicht an Gott glaubst. Es gibt Einrichtungen, in denen Menschen geschult werden, sich gegen Christen zu behaupten. Du kannst Weiterbildungen, YouTube ist voll, wer Richard Dawkins kennt, den Gotteswahn, der Autor des Buches, die besetzen richtig Lehrstühle, um Gott, beziehungsweise um die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Es ist gar nicht möglich. Du kannst Gott nicht, oder du kannst Gottes Nicht-Existenz nicht beweisen. Es ist nicht möglich. Du kannst aber von Gott auch keinen Beweis erbringen, indem du sagst, es gibt einen Fingerabdruck oder du kannst Gott berechnen. Nein, Gott spricht vom Glauben. Und wenn du es glaubst, dann kannst du dich auf die Suche machen und Gott lässt sich erkennen. Er würde es nicht schreiben, wenn es nicht möglich wäre. Du kannst Gott erkennen, Gottes ewige Kraft und Gottes Göttlichkeit, indem du einfach auf Jesus Christus schaust. Und wenn Menschen die Sünden vergeben worden sind, dann ist es ein genialer Beweis, dass Gott Menschen lebendig machen kann. Und Peter hat das erzählt, die Mauer war so groß, voller Sünde, und er bekehrt sich und er ist ein neuer Mensch. Und auf einmal kommt er zum Gottesdienst. Auf einmal macht er sich Gedanken. Damals kam er zu uns in den Hauskreis. Er stellt Fragen. Er macht sich wirklich Gedanken. Wie kann ein Mensch, der mit Gott gar nichts zu tun hatte, von jetzt auf gleich nach der Bekehrung sich Gedanken machen um irgendwelche Dinge? Und wir sehen, dass Gott arbeitet, dass Gott sich erkennen lässt. Und ich schließe ab mit einem Text aus 2. Korinther. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Und Paulus von dem irdischen Leben spricht und ein Beispiel nennt, wie folgt: Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus, also unser irdisches Leben, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Denn in diesem, also im irdischen, freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind, und denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ganz einfach beschrieben, du lebst in einem irdischen Zelt, das wird zerfallen, du sehnst dich nach einer Ewigkeit, ganz klar, es ist in dein Herz gelegt, es gibt irgendwas, was dich erwartet. Was hast du für ein Gottesbild, was erwartest du? Lebst du ohne Gott weiter oder lebst du mit dem Wissen weiter, dass alles, was du tust, gut oder schlecht, du kannst machen, was du willst, aber du wirst dafür Rechenschaft geben. Und deshalb lebe so, dass du dein Gottesbild auf dein Leben anwendest und dein Leben so ausrichtest, dass du, wenn du irgendwann Rechenschaft abgeben musst, nicht beschämt bist, sondern das bekommst, was Gott für dich vorgesehen hat. Gott, der ewig ist, ohne Anfang und Ende, hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt, damit du das erkennen kannst. Gott ist unsichtbar, aber in Jesus Christus kannst du ihn erkennen. Er ist ein Abbild seiner Herrlichkeit. Und du kannst von Gott halten, was du willst, aber Gott hat nicht dich geopfert, sondern seinen Sohn, damit du leben kannst und ihm wohlgefällig. Amen.